Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, mit diesen Worten aus der Offenbarung des Johannes möchte ich uns mitten mit hineinnehmen in das Thema unseres heutigen Gottesdienstes, Ewigkeitssonntag. Johannes nimmt uns mit in die Schau, die Gott ihm gezeigt hat über die neue Welt, einen neuen Himmel, eine neue Erde. Wenn wir unsere diesseitige Welt betrachten, wir nehmen jetzt als Beispiel mal diesen wunderschönen Nelkenstrauß hier vorne, ja, wo wir uns dran erfreuen, wie schön ist doch die Schöpfung, wie schön ist unsere Welt. Wir haben eben gehört, sie wird vergehen. Gott wird dem auch einmal wieder ein Ende machen. Diese Welt ist vergänglich. Alles rostet, wir werden älter, grauer. Ja. Unser Leib ist vergänglich, verweslich. Wir sind voll mit hineingenommen in diese Vergänglichkeit. Und Gott sagt jetzt, er wird einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Johannes kann sagen, deshalb habe ich das so betont, und ich sah. In einer der vergangenen Predigten, ich weiß gar nicht mehr, muss ich zu meiner Schande gestehen, in welcher, habe ich von Hoffnung gesprochen. Die Hoffnung, die das Gegenteil ist von Sehen. Hoffnung, die weiß, Gott wird seinen Plan ausführen, auch wenn ich es nicht fühle, nicht merke, nicht sehe. Gott wird sein Ding machen. Und hier jetzt, in der Ewigkeit, in der neuen Welt Gottes, da sind wir raus aus der Hoffnung, da sind wir im Sehen. Da werden wir ihn mal sehen, wie er ist. Gott wird bei uns wohnen. Für diese Zeit, sagt der Apostel Paulus, bleibt Glauben, Hoffen, Glaube, Hoffnung und Liebe. Aber dann werden wir ihn mal sehen, wie er ist. Wenn wir uns unsere Welt hier anschauen, dann sehen wir doch um uns herum Vergänglichkeit. Dinge gehen kaputt. Ich habe den Eindruck, was man heute kauft, geht schneller kaputt, als man noch vor 20 Jahren gekauft hat. Ja, Und doch lebt manchmal der Mensch so, als wäre er ewig hier. Wir haben doch jeden Tag Vergänglichkeit vor Augen. Jeden Tag sehen wir, da gehen Dinge kaputt oder wir schlagen die Zeitung auf. Meine Mutter liest immer zuerst die Todesanzeigen. Wir selber sind in diesem Jahr ja mit betroffen. Und da fragt man sich doch, warum kommt der Mensch da nicht mal ins Nachdenken? Oder wenn, warum verdrängt er dann diese Gedanken? Man hat ja den Tod so aus dem Alltag rausgeschoben. Wir haben allen Grund, uns damit zu beschäftigen. Denn wir haben eine wunderbare Aussicht. Jetzt beschreibt uns ja der Seher Johannes auch, wie diese neue Welt Gottes einmal aussieht. Ja. Es wird nicht viel geschildert, aber so ein paar Details gibt er uns. Aber ich glaube, das ist auch nicht so wichtig, das hat auch zwei Gründe, warum er uns hier gar nicht so viel von schildert. Einmal könnten wir uns das gar nicht richtig vorstellen. Ja. Es kommt ja nachher die Perlen und die Tore und so weiter, wie es denn beschrieben wird. Ja. Wir könnten es uns gar nicht richtig vorstellen. Er muss in Bildern zu uns reden, weil unsere Vorstellung gar nicht ausreichen würde. Unser Verstand ist doch hier eingesperrt in Raum und Zeit. Ja. Und diese Dimensionen gibt es dann nicht mehr. Ewigkeit ist keine Dimension mehr. Wir haben für die überirdische Welt noch gar keine richtigen Begriffe. Wir stehen da wie die Israeliten, als Gott das Manna vom Himmel regnen ließ und sie fragten, Mann, hu, was ist das? Und Gott ihnen sagte, Manna, das Brot für euch. Wir müssen uns das so vorstellen, als wüssten wir nicht, was Farben sind. Rot und Blau und Grün und Gelb sehe ich hier heute bei uns nicht. Doch ein bisschen da hinten, der beim Ralf da auf dem Technikdings, da liegt was Gelbes, ja, und hinten auf dem Tisch. Stellen wir uns mal vor, wir könnten das nicht sehen und jetzt sollte uns jemand erklären, was Farben sind, ja, was will der sagen? Aber wenn wir auf einmal sehen können, was Farben sind, dann wissen wir, so ist das. Und ich glaube, so wird es uns dann auch mit der neuen Welt Gottes einmal gehen. Aber der zweite und wie ich meine auch der wichtigste Grund, warum wir das nicht haarklein beschrieben kriegen, ist der, eins ist Gott und dem Apostel hier wichtig von der neuen Welt Gottes, wohl das Wichtigste. Was meinen Sie, was ist das? Gott wird bei ihnen wohnen. Damit ist alles gesagt. Eigentlich könnte ich jetzt hier Amen sagen und mich wieder hinsetzen. Gott wird bei ihnen wohnen. So war es doch ursprünglich gedacht. Ja. Gott wollte doch, als er den Menschen schuf, mit ihm zusammen sein, mit ihm Gemeinschaft haben, in Gemeinschaft mit ihm leben. Es war doch ursprünglich seine Absicht. Und das war ja gründlich dann schiefgegangen durch den Sündenfall. Und das soll nun einmal vollkommen wiederhergestellt werden. Gott wird bei ihnen wohnen. Gut, jetzt leben wir ja auch schon mit Gott, aber im Glauben, in Hoffnung, noch nicht im Schauen. Das kommt dann erst. Aber, wie gesagt, das soll einmal sichtbar werden. Und das sagt uns hier dieser Text, Gott wird bei ihnen wohnen. Sie werden sein Volk sein, er selbst, Gott selber The God Father himself, Gott selber, wird bei ihnen wohnen, kein anderer. Gott schickt jetzt keinen Stellvertreter, sag, mach du das mal für mich, sondern Gott selber wird bei ihnen wohnen. Ne? Ja? Man merkt, wie er das hier herausstellen möchte. Ja? So etwas Großes. Und Gott wird sogar nachher selber das Taschentuch nehmen und die Tränen von unseren Augen wischen. Das macht kein Engel, Gott selber. Unvorstellbar. Und solange wir hier auf der Erde leben und mit dem Herrn Jesus leben, bedrückt uns doch eine Sehnsucht, ein Heimweh. Oder geht's Ihnen nicht so? Ein Heimweh nach der neuen Welt Gottes. Wer hat schon mal Heimweh gehabt? So als Kind. Du, ja, ich auch. Ne? Wer hat schon mal Heimweh gehabt? Ja. Ja, das wäre mehr Flucht, ja. Wer hat schon mal Heimweh gehabt? Ich denke, jeder schon mal, ne? Was hilft denn dann bei Heimweh? Ja, ja, da können Sie dem Kind das größte Eis kaufen, das hilft nichts. Das schönste Spielzeug kaufen, hilft nichts. Sondern nach Hause zu Mutter und Vater. Und in dieser Welt versucht der Mensch, das Heimweh zu stillen durch Wunscherfüllung. Man muss doch alles mitnehmen. Eines würde helfen. Jesus hat seine Predigt begonnen. Johannes der Täufer kehrt um. Das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Und so sucht der Mensch sein Glück in allen möglichen irdischen Dingen. Ja, ich bin durch die Welt gegangen, wir kennen das Lied. Und findet es nicht, denn Gott ist ihm unbekannt geworden. Er weiß nicht mehr, wonach er Heimweh hat. Es ist ihm verloren gegangen. Der verlorene Sohn hat in der Fremde erst gesehen, was er am Vaterhaus hatte. Als er noch zu Hause war, hat er gar nicht richtig die Augen aufgemacht. Der Ferne, da konnte er sehen, was habe ich doch für einen Vater. Und deshalb müssen wir Gott kennenlernen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ja. Als Jesus da eine Frau sah, das heißt eine Witwe, und die war wirklich arm dran, die war nicht abgesichert wie heute, wenn man verwitwet ist. Er sah eine Witwe, die ihren einzigen Sohn auch noch verloren hatte. Und da heißt es, es jammerte ihn. Solch ein Mitleid hat Gott mit unserer Not. Solch einen Gott haben wir. Zeigen Sie mir mal einen Gott, der Mitleid hat mit dem Menschen, außer unserem Gott. Und wenn wir den näher kennenlernen, dann können wir uns auch freuen auf die neue kommende Welt. Wir haben das gerade gesungen. Wir werden lachen und fröhlich sein oder glücklich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Drum lass die Traurigkeiten. Und wie diese Welt dann aussieht, ich sagte schon, das ist alles zweit- und drittrangig. Da müssen wir gar nicht so neugierig sein, das werden wir schon sehen. Ich finde das immer so lustig, wenn in Tabor unter den Studenten so ein Dialog entsteht. Was gibt's denn gleich zum Mittagessen? Ich denke immer, was für eine blöde Frage. In 10 Minuten werden sie es doch merken. Ja? Und so ist das hier auch. Wie sieht denn die neue Welt Gottes aus? Abwarten, wir werden es merken. Aber ist auch egal. Das Wichtigste ist, Gott ist bei ihnen. Aber dann wird auch gesagt, was in der neuen Welt Gottes mal alles nicht mehr sein wird.
Ja?
Das erste, wer hat es gefunden? Vers 4, der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Der Tod ist das schlimmste Übel in dieser Welt. Ja, wir sind doch auf Ewigkeit hin angelegt. Ja? Und wir müssen sterben und leben mit diesem Damoklesschwert. Wir möchten gerne nicht sterben müssen. Wer will schon gerne sterben? Oder wir müssen geliebte Menschen, die wir gerne behalten wollten, gehen lassen. Trauer, Schmerz. Was für ein Leid ist das in der Welt gewesen und ist es auch heute noch. Andererseits habe ich mir auch manchmal gedacht, würden wir ewig hier leben, irgendwann wäre es auch langweilig. Denn jetzt, wo wir wissen, es ist endlich, denke ich, gehen wir verantwortungsvoller mit unserer Zeit um. Die Erde, ein riesiges Massengrab. Und wie das mal sein wird, wenn das mal aufhört, wir können uns das, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Kein Sterben mehr, allein das sind doch schon paradiesische Zustände. Kein Leid mehr und Schmerz, keine Krankheit mehr. Die Ärzte sind alle arbeitslos. So, und jetzt sagt der Apostel aber auch noch, wer dabei sein wird. Wer hat es gefunden? Ich gehe mal ein bisschen an die Seite. Ach, ihr habt ja die Bibel sowieso. Vers 7. Ja? Wer überwindet? Er hat nicht gesagt, die Starken werden dabei sein, sondern wer überwindet, das heißt, wer sich aus der Nähe Jesu nicht wegziehen lässt. Nicht die tollen Hechte, nicht die Überflieger, wer überwindet. Und das kostet Überwindung. Überwinden wörtlich heißt das die Sieger. Wer sich nicht abbringen lässt durch Versuchungen, Verlockungen, Drohungen oder was weiß ich was alles, sondern wer bei Jesus bleibt. Und dazu ist nur eins möglich, keine Stärke, sondern nur der Wille. Ich will bei Jesus bleiben. Bei dir, Jesu, will ich bleiben. Und dass man ruft, Herr Jesus, halt mich bei dir. Und das erhört er. Wer das ruft, der erfährt, Jesus hält. Der wird überwinden. Und wer noch? Die Durstigen. Da sagt Gott, wer weiß, ich brauche Gott und seine Hilfe und danach begehrt, der wird dabei sein. Und der darf dann vom Lebenswasser trinken umsonst. Und wer wird nicht dabei sein? Und das haben wir jetzt hier nicht mehr in unserem heutigen Abschnitt nicht mehr stehen. Das kommt dann danach, ja, ab Vers 8. Entschuldigung, ja. Ja. Wer wird nicht dabei sein? Die Feigen, Verleugner, also die, die Jesus nicht bekennen, die ihn kennen, aber nicht bekennen, ist damit gemeint. Die Ungläubigen, die ihn nicht wollen, die Frevler, Totschläger, Unzüchtigen, die die Sünde lieben und bejahen und davon nicht lassen wollen. Ich könnte jetzt noch ganz viel aufzählen. Zauberer, die sich mit dem Okkulten befassen. Ja. Die werden in dem Pfuhl sein, heißt es dann, der mit Feuer brennt, mit Schwefel brennt, die Gottesferne. Auch das wird nicht ausgemalt. Gottesferne genügt. Heimweh zu haben und dann zu wissen, ich kann nie mehr nach Hause. Das ist Hölle genug. Wichtig, da ist Gott, ist nicht bei ihnen. Sie sind in der Gottesferne. Wer Gott nicht will, der wird unter dem Zorngericht bleiben. Der muss auch in Ewigkeit nicht mit Gott zusammen sein. Gott zwingt niemanden. Ja. Ich überschlag jetzt mal ein bisschen. In den folgenden Versen wird dann ja diese neue Schöpfung Gottes auch beschrieben, ja, mit einer Stadt, die vom Himmel herabkommt. Das neue Jerusalem wird uns vor Augen gemalt, ja, sogar mit Maßen. Ich weiß nicht, wem es mal aufgefallen sind, Länge, Breite und Höhe sind gleich. Eine Würfelform. Vielleicht wissen wir ja, dass das die Fortführung aus dem Alten Testament ist. Der Tempel hatte das Allerheiligste, da stand die Bundeslade, da wohnte Gott. Und das war auch ein würfelförmiger Raum. Und von dieser neuen Stadt, haben wir jetzt hier nicht mehr stehen, wird dann gesagt, sie hat keinen Tempel. Was ist das denn? Wieso hat die denn keinen Tempel? Wie bitte? Jawohl. Ja. Ja. Die Stadt selbst ist Tempel Gottes. Die Gemeinde ist der Tempel. Und deshalb die Würfelform das Allerheiligste. Und dann wird sogar das Material noch beschrieben. Ich kürze das alles ein bisschen ab. Ich könnte jetzt hier so viel beschreiben und erklären. Das heißt, die Stadt ist von reinem Golde. Nochmal, wir wohnen nicht in einer Stadt aus Gold, sondern wir sind Gold, die Gemeinde. Und was heißt das? Kostbar und echt. Ich habe mal, das war noch vor Russland, also schon lange her, mit einem jungen Mann gesprochen, der hat Jesus als seinen Herrn angenommen und um Vergebung seiner Sünden gebetet. Und einige Zeit, da stellte er sich zu den modernen Theologen und ich merkte, sein Glaube an Jesus, seine Übergabe war nicht echt, kein Gold. Und Jesus sagte mal von einem Mann, der auf der Straße betete und alle Leute staunen, der hält sogar die Gebetszeit hier draußen ein, wenn er gerade nicht zu Hause ist. Was ist das doch für ein frommer Mensch? Und Jesus sagt, aber seine Gedanken waren nicht bei Gott, sondern bei den Menschen. Die sollen mich sehen. Und wie hat Jesus ihn genannt? Du Heuchler. Gebet, aber nicht echt. Kein Gold. Noch ein Beispiel. Mose war am Berg Sinai vor Gott und hatte erlebt, er war ja auf dem Berg gewesen, 40 Tage, 40 Nächte. Ja, und als er wiederkam, musste er sehen, sie hatten sich ein goldenes Kalb gemacht. Und Gott sagt, ich muss das Volk vernichten. Sie hören nicht auf mich Und jetzt tritt Mose für sie ein. Streiche mich aus deinem Buch und vergib ihnen doch dafür. Er appelliert an Gottes Heilswille. Das war echte Liebe zu Gott und zu seinem Volk. Das war Gold. Und deshalb sagt Jesus der Gemeinde in Laodicea, Heinz, ist dein Thema, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist. Gell, Offenbarung ist doch ein bisschen dein Thema, auch mit diesen Schreiben und so. Ja. Er meint den wirklichen, wahren Glauben. Er sah, dass die Gemeinde wohl einen äußerlichen Betrieb hatte. Aber der richtige Glaube an den Christus, den Gekreuzigten, der fehlte. Dass du Gold von mir kaufst. Und bei ihm kriegen wir jetzt schon Gold. Aber hier haben wir es nochmal im Glauben. Wir sehen es noch nicht. Aber wir haben es. Paulus sagt das im Kolosserbrief anders. Er sagt, unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Was verborgen ist, sehen wir nicht mit den Augen. Aber wir haben es trotzdem. Ja. Wenn aber Christus sich offenbaren wird, dann werden wir mit ihm offenbar werden. Dann wird man uns sehen, wie wir sind. Jetzt haben wir es im Glauben. Und auch jetzt haben wir schon Gold des Glaubens. Aber immer wieder mischt sich noch der Zweifel mit rein. Und die sündige Natur meldet sich immer wieder. Wir lieben einander, aber ist das wirklich immer Gold der Liebe? Ich glaube, da schütteln wir jetzt alle im Kopf. Wie viel Egoismus meldet sich doch immer wieder? Und wie viel Sympathie und Antipathie. Und wir müssen immer bitten, Herr, gib mir das Gold deiner Liebe. Aber in der Ewigkeit wird es reines Gold sein. Ja, die Gemeinschaftsprobleme, die wir hier auf der Erde haben, auch in der Gemeinde, die werden gelöst sein. Ja, wo wir uns hier jetzt die Köpfe einhauen, das wird alles mal gelöst sein. Wo Gott jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, was macht ihr denn, was macht ihr? Das wird in der Ewigkeit mal gelöst sein. Ja, und wenn Jesus uns Braut nennt, wie eine bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann, wenn er uns Braut nennt, was macht man denn mit einer Braut? Man schmückt sie. Nicht, dass sie nicht schon schön ist, aber sie soll ja noch schöner sein. Eine Braut schmückt man. Als Abrahams Großknecht Eliezer, Sie kennen das, für Isaak eine Braut suchen sollte und er fand die Rebekka, da packte er in seine Tasche und schenkte ihr einen Stirnreif aus Gold und legte ihr den ins Haar. Die Stelle, die ich heute immer so lese, wo ich denke, na ein Glück, dass man das nicht mit einem Bräutigam macht, weil in welches Haar sollte man bei mir so einen Stirnreif legen? Also komisch, wie man auch dann mit zunehmendem Alter andere Gedanken zu den Texten hat. Ja, also sollte schön sein. Ja. Und ähnlich, wie sie uns im Text beschrieben werden. Ja. Und auf jedem Stein, achso, da waren Lossteine drin, ich muss nochmal zurück. Es sollte kennzeichnen, sie ist kostbar. So. Und jetzt der zweite Gedanke, der hohe Priester in Israel trug auf der Brusttasche so Lossteine waren da drin, so nannten sich die. Und auf dieser Tasche waren 3x4 Reihen von Edelsteinen. Ähnlich wie sie nachher hier im Text beschrieben werden. Und auf jedem Stein war ein Name eines Stammes Israel. Und wenn der Hohepriester damit ins Heiligtum ging, dann sollte er fürbittend sein Volk auf dem Herzen tragen. Das meinte das. Das war die Bedeutung dahinter. Aber in Gottes Augen waren die Stämme Israels Edelsteine. Ich überspringe nochmal. Wir wollten uns ja nicht so damit aufhalten, wie es beschrieben ist. Aber eins müssen wir uns noch angucken, das Fundament, was auch später genannt wird. Die Grundsteine dieser neuen Stadt, sie hat nicht nur einen, sondern 12. Ja, die Apostel. Und diese Grundsteine trugen auch die Namen der Apostel. Und Johannes war ja selber ein Apostel. Und da konnte er seinen Namen da sehen. Ja, Johannes heißt ja, Gott ist gnädig. Schon auf der neuen Stadt und Petrus, Andreas, Jakobus, konnte er alles schon sehen. Warum sind die der Grundstein? Jesus hat doch alles für uns getan am Kreuz. Warum heißt es jetzt, die Apostel sind der Grundstein? Konnte ihm doch keiner bei helfen. Er hat uns doch allein erkauft und erlöst. Aber, jetzt komme ich zum Thomas Jeising zurück. Jesus hat nicht ein einziges Wort aufgeschrieben. Das haben die Apostel für ihn getan. Natürlich konnte Jesus schreiben. Hat er nicht für nötig gehalten. Und wir haben ja auch hier die Aufforderung, schreibe. Das sollte niedergeschrieben werden. Und dann die Apostel konnten Jesus bezeugen, konnten aufschreiben und deshalb haben wir zuverlässige Kunde von Jesus und seinem Werk. Und deshalb können wir die Bibel Wort Gottes nennen. Und das sieht Johannes auf dem Fundament der neuen Stadt, die Namen der 12 Apostel. Das heißt also, die Apostel, die Jesus erwählt und gebraucht hat, werden auch in dem neuen Jerusalem noch eine fundamentale Bedeutung haben. Das Wort Gottes wird auch in der Ewigkeit seine Bedeutung nicht verlieren. Es wird dasselbe Wort Und noch ein letztes, und dann höre ich auf. Es wird noch eine Leuchte, eine Lampe beschrieben. Die Leuchte der Stadt. Jetzt haben wir ja die Sonne, die uns das Licht gibt. Und wir freuen uns im Frühjahr, wenn dann die Sonne wieder ein bisschen stärker scheint und manche haut sich im Sommer in die Sonne und wird braun. Ich kann das nicht, ich werde immer nur rot. Ja. Aber in dieser neuen Welt ist die Sonne nicht mehr da. Es gibt etwas Besseres. Das heißt, Gott und Jesus sind das Licht. Das Lamm ist die Leuchte. Als der Apostel Paulus vor Damaskus Jesus gesehen hatte, was war da? Ein blendendes Licht. Was war das für ein Licht? Die Sonne war es nicht. Wir können uns jetzt diese Lichtherrlichkeit Gottes noch gar nicht vorstellen. Aber jetzt müssen wir beachten, hier steht nicht Jesus ist das Licht, sondern hier steht das Lamm ist das Licht. Wir übertragen das so schnell immer und sagen, ja, Jesus ist das Licht. Ja? Jesus wird hier mit dem Wort Lamm bezeichnet. Das heißt, der sein Leben für uns gegeben hat, wenn er nicht mehr das Lamm Gottes ist, wie viele ja behaupten, sagen, ach, das brauchen wir nicht mehr. Ja, die halten es in der Ewigkeit überhaupt nicht aus, denn da ist ja das Lamm. Das heißt, wir werden immer den sehen, der uns mit seinem Blut erkauft hat. O, du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Wir wissen nicht, was dieser Tod für Jesus bedeutete. Nicht nur die Qual am Kreuz war furchtbar, sondern der Tod, wo er doch über dem Tod steht, wo er selber doch das Leben ist und was das für ihn bedeutete, können wir uns doch gar nicht vorstellen. aber in der Ewigkeit werden wir es wohl ermessen und sehen, das ist das Lamm Gottes. Dann geht es uns wie Johannes der Täufer. Wenn wir dann vor ihm stehen, werden wir sehen, siehe, da ist das Lamm Gottes. Wir stellen uns ja vor, dass wir dann so Jesus sehen, vielleicht so mit unserer Vorstellung, wie wir ihn aus dem Fernsehen kennen, ja, so dieses Bärtige, aber wir werden das Lamm sehen. Das Lamm Gottes. Und hier heißt es ja auch, ich muss bei mir in die Bibel gucken, da finde ich es nicht. Er sprach zu mir, Vers 6, es ist geschehen. Vers 6, es ist geschehen, ja genau, Vers 6, ja, erinnert uns an das Wort vom Kreuz, es ist vollbracht. Und hier ist es jetzt vollkommen da, was Jesus für uns erwirkt hat. Vollkommen da, es ist geschehen und dann wird es uns immer vor Augen stehen. Jesus, das Lamm, wird in uns die Gegenliebe wecken, dass wir jetzt voller Freude sind, dass wir jetzt ihm dankbar sind. Es muss eine große Freude sein, in dieser neuen Welt Gottes einmal leben zu dürfen. Und wer wird dabei sein? Nochmal, dessen Namen geschrieben steht im Buch des Lebens. Das ist unser Trost, den wir haben, im Blick auf die Ewigkeit und im Blick auf den Tod. Amen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der bist, der einmal alles neu macht. Und du hast uns in diese Welt gestellt und du hast uns ausgerüstet mit Hoffnung, dass wir wissen, du wirst deine Sache durchziehen und du machst einmal einen neuen Himmel und eine neue Erde, wo der Tod nicht mehr sein wird. Jetzt sehen wir es nicht, aber wir vertrauen dir und wir wissen, dass du es machst. Ich möchte dich bitten, Herr, für meine Geschwister hier, stärke ihren Glauben, ihre Hoffnung. Halte uns miteinander bei dir, bis wir dich einmal sehen, wie du bist, das Lamm Gottes. Amen.